Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, auch im Namen von Ursula Heusgen, sehr herzlich zu dieser 16. Münchner Rede zur Poesie über Listen, Litaneien und Loops. Ilmar Rakusa wird zu uns sprechen. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt ist. Heißen Sie sehr herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie war zweimal im Lyrikkabinett zu Gast, aber das ist schon ein paar Jahre her, 1993 und 2005. Es wurde also wieder Zeit. Sie werden gleich, wie immer an dieser Stelle bei den Münchner Reden, eine sehr kenntnisreiche und kunstvolle Einführung von Frieder von Amorn hören. Er wird auch ein bisschen Rückschau halten auf diese Reden, die bisher zu hören waren an dieser Stelle. Sie finden sie übrigens vorne ausgelegt in der Vitrine. Eine, wie wir finden, schöne Reihe, die wir heute fortsetzen und die wir weiter fortsetzen werden. Ich werde deswegen über Ilmar Rakusa, so schwer es mir jetzt fällt, nichts weiter sagen. Nur noch dies eine. Sie ist, neben allem, was Sie gleich über sie hören werden, aus der Schweiz zu uns gekommen, aus Zürich, wo sie lebt, als erste der Münchner Rednerinnen und Redner zur Poesie. Ich freue mich deswegen sehr, dass wir diesen Abend heute in Kooperation mit dem Schweizer Generalkonsulat in München ausrichten können. Die Pro Helvetia fördert uns sehr freundlich und großzügig und dafür danke ich Herrn Nohl und Herrn Roland Fischer. Beide sind Sie heute Abend da. Vielen Dank dafür, für die Zusammenarbeit. Danke also, dass Sie Ihre Mitbürgerin hier in München mit uns begrüßen. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend. Ich bin mir sicher, es wird ein anregender Abend und übergebe an Frieda von Amorn.
Meine Damen und Herren, vor 10 Jahren hat Marcel Bayer hier an dieser Stelle seine Rede Aurora gehalten und damit die Münchner Reden zur Poesie offiziell eröffnet. Das aber heißt, ich kann es selbst kaum glauben, dass es diese Publikations- und Veranstaltungsreihe nun schon ein ganzes Jahrzehnt lang gibt. Erlauben Sie mir darum, dass ich mit einem kurzen Rückblick beginne. Dreimal selig, wer einen Namen einführt ins Gedicht. Mit diesem Vers Ossip Mandelstams hat Bayer damals begonnen und im weiteren Verlauf seiner Rede ging es dann um die faszinierend vieldeutige Aura, von der Namen umgeben sind, wenn sie in Gedichten auftauchen. Bayer betätigte sich in seiner Rede somit als eine Art poetischer Onomastiker, als ein Namensforscher also. Und als ein solcher begab er sich auf die Spuren Mandelstams, Celans und einiger andere. Vor allem aber ging es ihm um Thomas Kling, dessen früher Tod damals erst kurze Zeit zurücklag. Ihm hatte Bayer seine Rede gewidmet, nicht explizit zwar, doch es war nicht zu überhören, dass er, der verlorene Mentor und Freund, in ihrem Zentrum stand. Von all den Nachrufen, die auf Kling geschrieben wurden, halte ich Bayers Rede für die schönste. Denn hier spricht jemand, der den traurigen Anlass nicht, wie es manch anderer damals getan hat, dafür missbraucht, sich selbst ins rechte literaturgeschichtliche Licht zu rücken, sondern der versucht, seine Trauer literarisch zu verarbeiten. 10 Jahre ist dies nun her. Und Marcel Bayer dürfte inzwischen zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Lyrikern der Gegenwart gehören. Die Zahl der Preise, die er gerade in den vergangenen 3 Jahren erhalten hat, darunter der Kleist, der Pasteur und der Bremer Literaturpreis, ist enorm. Soeben hat er außerdem die Frankfurter Poetikvorlesungen gehalten und damit ein großes Echo in der Presse ausgelöst. In den kommenden Tagen wird ein neuer Essayband von ihm erscheinen, in dem auch seine Münchner Rede noch einmal enthalten ist. Man darf hoffen, dass dieser Rede jetzt eine so große öffentliche Aufmerksamkeit zuteil werden wird, wie es ihr gebührt. Erscheinen wird der Essayband in der Brüterich Press, einem der interessantesten Verlage, die es hierzulande im Moment gibt. Geleitet wird er von Ulf Stolterfurt, einem anderen Münchner Redner zur Poesie, dessen Rede über die Wurlitzer Jukebox Lyric FL vom vergangenen November Sie sicherlich noch alle gut in Erinnerung haben. Seit seiner Münchner Rede ist noch kein Vierteljahr vergangen und dennoch ist seither viel geschehen. Denn, wie Sie wahrscheinlich wissen, Stolterfurt wurde gerade mit dem Preis der deutschen Literaturhäuser ausgezeichnet. Unseren Glückwunsch dazu. Und auch eine Münchner Rednerin zur Poesie wurde gerade preisgekrönt. Hier in München, vor wenigen Tagen erst, ist Uljana Wolf mit dem Chamisso-Preis ausgezeichnet worden. Wir gratulieren. Und wir dürfen uns darüber freuen, dass Uljana Wolfs Münchner Rede mit dem schönen Titel Box Office bis heute das einlässlichste und umfangreichste Dokument ihrer Poetik ist. Mit anderen Worten, wer sich mit der Lyrik Uljana Wolfs beschäftigen möchte, und das sind zunehmend viele Menschen, kommt an ihrer Münchner Rede nicht vorbei. Das gilt im Übrigen auch für Anja Utler und es gilt ebenso für Jan Wagner, den bisher erfolgreichsten aller Münchner Redner zur Poesie, der uns in seiner Rede Der verschlossene Raum aus dem Jahr 2012 zu unserer aller Überraschung und auf eine Weise, die Edgar Allan Poes Detektiv Auguste Dupin alle Ehre gemacht hätte, eine Analogie zwischen Gedichten und Kriminalromanen aufgezeigt hat. Bei mir hat diese Rede unter anderem dazu geführt, dass ich Kriminalromane seitdem ohne schlechtes Gewissen lese. Wir wollen aber nicht nur von den glücklichen Ereignissen sprechen. Einer der Münchner Redner zur Poesie ist nicht mehr am Leben, Friedhelm Kemp. Wir alle vermissen ihn, wenigstens ist uns aber seine Rede gen unverklungen aus dem Jahr 2006 geblieben, in der er einen sehr persönlichen Kanon von Gedichten entworfen hat, die ihm besonders am Herz lagen und von denen er wohl fürchtete, dass sie im 21. Jahrhundert in Vergessenheit geraten könnten. Darunter Gedichte von Peter Gahn und Konrad Weiß, von Lyrikern also, deren Namen im Moment tatsächlich nur selten genannt werden. Rückblickend wirkt Kemps Rede wie eine Art lyrik-geschichtliches Testament. Und ich hoffe, dass es auch von Menschen gelesen wird, die nicht dabei waren, als Kemp es damals hier an dieser Stelle selbst eröffnete. Ich kann und will jetzt natürlich nicht alle Münchner Reden Revue passieren lassen, aber wenigstens drei möchte ich noch kurz erwähnen. Zum einen Kurt Flaschs Rede über die Frage, warum hat Dante Odysseus in die Hölle verbannt, die er zu einem Zeitpunkt hielt, als er sich noch mitten in der Arbeit an seiner inzwischen längst erschienenen Neuübersetzung der Commedia befand und die dann in seine Einladung, Dante zu lesen, eingegangen ist. Zum anderen Heinrich Deterings Rede vom Zählen der Silben, die gegenwärtig an mehreren deutschen Universitäten in Germanistik-Einführungskursen gelesen wird. Und, last but not least, Ulrike Dresners Rede »Das fünfte Element« aus dem vergangenen Jahr, die zu meiner und zur großen Freude von Holger Pilz schon in der neuesten Auflage einer weit verbreiteten Einführung in die Gedichtanalyse zitiert wird. Erwähnen möchte ich des Weiteren die beiden gewissermaßen verunglückten, weil gar nicht oder nur halb zustande gekommenen Münchner Reden, die Anne Cottons, die zwar gehalten, aber nicht gedruckt wurde, und die in Form der Fotokopien, die die Autorin damals eigenhändig von ihrem Manuskript angefertigt hat, dennoch bereits das Interesse junger Lyrikforscher auf sich ziehen konnte. Dagegen ist die Rede Uwe Tellkamps gar nicht erst zustande gekommen. Zwar wurde sie geschrieben, doch dann zurückgezogen und in einem anderen Zusammenhang veröffentlicht, wobei der Autor beleidigt darauf hingewiesen hat, dass die Rede in München nicht gehalten wurde. Wer die Hintergründe dieses Hinweises erfahren möchte, dem werde ich gerne Auskunft erteilen. Erwähnen möchte ich außerdem, dass die bisherigen Münchner Rednerinnen und Redner zur Poesie im Hinblick auf ihre fachliche Herkunft, wie man vielleicht sagen könnte, ein breites Spektrum abdecken. Anthologisten sind ebenso darunter wie Essayisten und Germanisten, darüber hinaus Historiker, Kritiker, Philosophen, Publizisten, Romanciers, Übersetzer, Verleger und natürlich Lyriker. Und wenigstens noch andeuten möchte ich, dass wir in den vergangenen 10 Jahren Reden über so unterschiedliche Gegenstände wie Salamander, Schachteln, Silben, Sonette und Höllenstrafen gehört haben, wobei der Fluchtpunkt aber immer die Poesie geblieben ist. Alles in allem glaube ich somit, ohne Übertreibung sagen zu können, dass mit den Münchner Reden zur Poesie aus dem vergangenen Jahrzehnt ein Kapitel der jüngsten Lyrikgeschichte vorliegt, das eine Lektüre unbedingt lohnt und das man in dieser Form an keiner anderen Stelle nachlesen kann. Und damit komme ich zu der Rede des heutigen Abends, die ich, indem ich einige der bisherigen Redner und Reden aufgelistet habe, in gewisser Weise schon vorbereitet habe, denn es wird heute um Listen, Litaneien und Loops in der Lyrik gehen. Falls Sie sich gefragt haben sollten, was um alles in der Welt Lyrik mit Listen zu tun haben könnte, möchte ich Sie nur darauf verweisen, dass die Lyrik, wie im Übrigen auch andere literarische Gattungen, davon voll ist. Und dies nicht erst seit der Moderne. Im Gegenteil, schon am Anfang der abendländischen Literatur finden wir eine Liste von, im buchstäblichen Sinn, atemberaubender Länge, zugleich aber von größter poetischer Kraft. Ich meine natürlich den berühmten, beinahe 300 Verse umfassenden sogenannten Schiffskatalog im zweiten Gesang der Ilias, der wahrscheinlich auf mündlichen Traditionen beruht, die noch viel weiter zurückreichen. Aber genug davon. All das werden Sie von unserer heutigen Rednerin Ilma Rakuse erfahren, die ich hiermit herzlich begrüßen möchte und der ich nachträglich nicht weniger herzlich zu ihrem 70. Geburtstag gratulieren möchte, den sie am 2. Januar gefeiert und zu der ihr in der Neuen Züricher Zeitung auch Theresia Mora gratuliert hat, viel schöner als ich das jemals könnte. Ihr Geburtstagsartikel beginnt wie ein Roman. Zitat: Es war in Nagoya, in Zentraljapan, dass ich Ilma Rakuse endgültig ins Herz schloss. Ich hätte fast geschrieben, mich in sie verliebte, aber das geschah erst später, als ich schon eine literarische Figur aus ihr gemacht hatte. Wer wollte einen Text, der so beginnt, nicht weiterlesen? Und nicht weniger spannend geht es weiter. Zitat: Als solche, also als literarische Figur, nenne ich sie Ilma, was auf Japanisch das Geschenk heißen kann, während Ilma im Arabischen wohl die Weisheit bedeutet, und auch das würde passen. Aber es ist wohl sinnvoller, davon auszugehen, dass die echte Ilma Rakuse nach einer Figur aus der ungarischen Literatur benannt worden ist, nach der Hofdame einer Fee namens Tünde, die sich in einen irdischen Prinzen namens Csongor verliebt. Ilma hat dabei die wichtigste Rolle der Vermittlerin zwischen diesen beiden Prinzipien, dem himmlischen und dem irdischen, und ist somit der denkbar passendste Name für eine zukünftige Dichterin. Am liebsten würde ich jetzt den ganzen Artikel zitieren, aber das geht natürlich nicht. Stattdessen werde ich versuchen, Ihnen Ilma Rakuse in wenigen eigenen Worten vorzustellen. Zuerst möchte ich das Stichwort der Vermittlerin aufgreifen, denn eine der großen Vermittlerinnen von Literatur und insbesondere von Lyrik in der Gegenwart ist Ilma Rakuse gewiss, und das in mehrfacher Hinsicht. Einmal in ihrer Eigenschaft als Übersetzerin aus nicht weniger als, wenn ich richtig gezählt habe, 4 Sprachen. Aus dem Französischen, zum Beispiel hat sie Marguerite Duras übersetzt, aus dem Russischen, aus dieser Sprache hat sie etwa Marina Tsvetajeva übersetzt, aus dem Ungarischen, hier sind Imre Kertész und Peter Nardas zu nennen, sowie aus dem Serbo-Kroatischen, hier muss vor allem Danilo Kiš genannt werden. Eine Vermittlerin ist sie aber auch als Anthologistin, unter anderem von arabischer Dichtung der Gegenwart, als Herausgeberin, unter anderem von Anna Achmatova und Josef Brodsky, und natürlich als Essayistin mit Büchern wie Von Ketzern und Klassikern, Streifzüge durch die russische Literatur. Nicht zuletzt aber auch als Lehrbeauftragte am Slawistischen Seminar der Universität Zürich, wo sie im Jahr 1971 mit einer Arbeit über das Motiv der Einsamkeit in der russischen Literatur promoviert wurde. Heinrich Detering hat einmal nach der Fülle seiner verschiedenen Tätigkeiten gesagt, all diese Tätigkeiten stünden doch in keinem Widerspruch zueinander, sondern ergeben vielmehr ein Kontinuum, bei dem eines bruchlos in das andere übergehe. Ein ähnliches kreatives Kontinuum muss es auch bei Ilma Rakuse geben, denn neben all dem bisher Erwähnten ist sie ja auch noch eine vielseitige Schriftstellerin, die Erzählungen, Kurzprosa, poetologische und autobiografische Texte, Dramolette und nicht zuletzt Gedichte geschrieben hat. Eines ihrer Gedichte möchte ich hier zitieren. Es stammt aus dem im Jahr 1997 erschienenen Band Ein Strich durch alles und ist, wie die Texte, über die Ilma Rakuse heute Abend zu uns sprechen wird, eine poetische Liste. Man kann sie, so vermute ich zumindest, als ein Selbstporträt lesen. Zitat: Nicht eine Prinzessin, ein Nachtfalter, ein Siebenschläfer, eine Kindfrau, eine Meerträumerin, eine Schnellgeherin, eine Klavierspielerin, eine Buchnärrin, eine Mönchin, eine Zettelsammlerin, ein Zikadenmädchen, eine Weltforscherin, eine Kopfreisende, ein Wüstenfuchs, ein Angsthase, eine Vatertochter und dein Pläsier. Meine Damen und Herren, bevor ich jetzt endlich das Wort an Ilma Rakusa übergebe, möchte ich noch ein letztes Mal den Geburtstagsartikel Theresia Moras zitieren. Mora schreibt dort nämlich: Einen Text, einen Raum mit Ilma Rakusa zu teilen, garantiert eine Schönheit und, was noch viel wichtiger ist, eine Verbindung zwischen Teilen, die sonst auseinanderfallen würden, und das, obwohl bzw. weil ihr Schreiben mit der Auslassung und der Verknappung arbeitet. Sie nimmt dich bei der Hand und führt dich hindurch. Lassen wir uns also von ihr durch die Listen, Litaneien und Loops der Lyrik hindurchführen. Frau Rakusa, Sie haben das Wort.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung ins Lyrikkabinett. Ich bin sehr gerne gekommen. Es ist einer meiner Lieblingsorte, obwohl ich nicht oft hier bin. Und ich habe mich auch sehr gefreut über die Anfrage, diese Münchner Rede zu schreiben und zu halten. Ich bedanke mich bei allen, Herr Pilz, Frau Heusgen natürlich und Frau Leuschner, für die Gespräche, die Vorgespräche, und freue mich, dass es jetzt stattfindet. Verstehen Sie mich gut? Bin ich zu nahe, zu weit? Geht es so? Ja? Ja, meine Damen und Herren, es begann in der Kindheit, als ich mich an Gedichten, die mir Mutter aufsagte oder vorlas, nicht satt hören konnte. Je liedhafter das Gedicht, je mehr Wiederholungen es enthielt, desto besser gefiel es mir. Auch Märchen taten es mir an, vor allem Kettenmärchen, die vorankamen, indem sie Vorhergesagtes wieder aufgriffen. Das Neue verband sich mit schon Bekanntem, das weckte Interesse und beruhigte zugleich. Oh ja, ich bin oft über Mutters Stimme eingeschlafen, im Bett, auf den Strandfelsen von Barcola glücklich. Selbst wenn ich krank war, wirkte das süße Gift der Gedichte. Später narkotisierten mich Kirchenlieder und Litaneien. Katholisch aufgewachsen, verbrachte ich Stunden in Gottesdiensten oder bei Maiandachten. Mein Ohr gewöhnte sich an den monotonen Singsang. Er versetzte mich in einen Zustand luzider Halbwachheit, darin Zeit und Raum gleichsam aufgehoben waren. Noch heute erlebe ich den leider selten zu hörenden gregorianischen Gesang oder die endlos Litaneien russisch-orthodoxer Liturgien als ideale Mittel, schwebende Aufmerksamkeit zu erzeugen. Damit meine ich ein unzielgerichtetes Denken, eine kontemplative Verfasstheit, die äußerst rezeptiv, ja durchlässig ist. Durchlässig wofür? Für eine Botschaft, zweifellos. Nur erschließt sich diese nicht rein rational und auf Anhieb, vielmehr mit der Geduld inständigen Zuhörens, bis ich eins mit der Litanei bin, zum Beispiel. Kommt die Poesie nicht von der sakralen Anrufung? Ist sie in ihrem Ursprung nicht Gebet? Raoul Schrott ortet in seinem Buch Die Erfindung der Poesie ihre Anfänge im 24. Jahrhundert vor Christus in den Tempelhymnen der sumerischen Priesterin Enheduanna, gerichtet an die Göttin Inanna. Es handelt sich um Litaneien, die sich über variierende Wiederholungen und Parallelismen langsam entfalten, um das grausam gebieterische Wesen der Göttin panegyrisch zu beschwören. Dass du hoch bist wie der Himmel, dies ist dein Name. Dass du weit bist wie die Erde, dies ist dein Name. Dass du über die Aufständischen kommst, dies ist dein Name. Dass du das Land überrollst, dies ist dein Name. Dass du Köpfe abreißt, dies ist dein Name. Dass du wie ein Hund die Toten verzehrst, dies ist dein Name, dass dein Angesicht fürchterlich ist. Dies ist dein Name, dass du deine Augen erhebst. Dies ist dein Name, dass dein Blick wie ein Blitz ist. Dies ist dein Name, dass du unbezähmbar bist. Dies ist dein Name, dass ich nicht von Nanna gesungen habe. Dies ist dein Name, dass ich von dir gesungen habe. Dies ist dein Name. Mit jeder Zeile werden neue Aspekte in der Göttin beschrieben. Der Name in der insistent wiederholten Formel »Dies ist dein Name« enthält sämtliche Eigenschaften und Taten der Besungenen. Auch die schiere Tatsache des Gesangs fällt mit dem Namen in eins. Herb, streng und furchterregend erhaben wirkt dieser Hymnus, dessen Adressatin Schrecken einflößt. Anders verhält es sich mit dem litaneienhaften Preislied der drei Jünglinge im Feuerofen, überliefert im Buch Daniel, 3. Kapitel 57 bis 88. Dieser Lobgesang mit der repetierten Formel »Preiset den Herrn« richtet sich an den gesamten Kosmos, der Schritt für Schritt dazu aufgefordert wird, in das Loblied einzustimmen. Das Gedicht entfaltet sich progressiv über seine Adressaten, die da sind, die Engel und himmlischen Scharen, Sonne, Mond, Sterne, sowie Tau, Regen, Reif und Schnee, sodann Licht und Dunkel, Blitze und Wolken, Berge und Hügel, Meere und Ströme, schließlich die Tiere und die Menschenkinder, sie alle sollen den Herrn preisen, der hier als mächtiger, aber nicht grausamer Gott erscheint. Viele mittelalterliche katholische Litaneien sind als Aufzählungen der Attribute Jesu oder der Mutter Gottes Maria konzipiert. Ich führe einige Beispiele an, weil Gedichte des Barock, aber auch der Neuzeit und Moderne an ihre Struktur anknüpfen. Die Litanei vom heiligsten Namen Jesu nennt 38 Attribute. Ich greife einige heraus. Jesus, du starker Gott, Jesus, du Vater der kommenden Welt, Jesus, du Verkünder des großen Ratschlusses, Jesus, unser Freund, Jesus, du Gott des Friedens, Jesus, du Urheber des Lebens, Jesus, du Vorbild der Tugenden, Jesus, du Eiferer für die Seelen, Jesus, du guter Hirt, Jesus, du wahres Licht, Jesus, du ewige Weisheit, Jesus, du unendliche Güte. Berühmt ist die lauretanische Litanei, die Maria 51 Attribute verleiht, darunter du lobwürdige Jungfrau, du Thron der Weisheit, du geheimnisvolle Rose, du elfenbeinerner Turm, du goldenes Haus, du Morgenstern, du Heil der Kranken, du Zuflucht der Sünder, du Trösterin der Betrübten, du Königin der Engel und so weiter. Lateinisch klingt das noch einiges melodiöser. Mater purissima, mater castissima, mater amabilis, mater admirabilis, virgo potens, virgo clemens, rosa mystica, turris eburnea, domus aurea, stella matutina, regina angelorum, regina apostolorum, regina sanctorum omnium. Es fällt schwer abzubrechen, denn die Litanei entfaltet nicht nur eine betörende Musikalität, sie ist durch die Länge der Aufzählung von suggestiver Kraft. Hier zählt weniger das Signifikat als der Signifikant, der ausholende Gestus des nochmal und noch mehr, bis das Sagbare an seine Grenzen stößt, sich erschöpft. Auch litaneienhafte Gedichte folgen ähnlichen Gesetzen. Da sie strukturell auf Wiederholung basieren, liegt ihr Potenzial in der Entfaltung dessen, was variiert und die Aufmerksamkeit anzieht. Paul Éluard besingt im Kriegsjahr 1945 die Freiheit, indem er in 21 vierzeiligen Strophen aufzählt, wohin er ihren Namen aufschreibt. Auf meine Schulhefte, auf mein Pult und die Bäume, auf den Sand, auf den Schnee schreibe ich deinen Namen, auf alle zerlesenen Seiten, auf alle leeren Seiten, Stein, Blut, Papier oder Asche schreibe ich deinen Namen, auf die heiligen Bilder, auf die Waffen der Krieger, auf die Königskronen schreibe ich deinen Namen, auf das Dschungel und die Wüste, auf die Nester, die Ginsterbüsche, auf das Echo meiner Kindheit schreibe ich deinen Namen. Doch erst am Schluss des Gedichts, in der 85. Zeile, wird verraten, um wessen Namen es sich handelt. So kulminiert dieses Preislied im Wort Freiheit als Inbegriff des höchsten Guts. Sehr viel häufiger wird das Besungene selbst mit Attributen belegt. So etwa in einem frühen Gedicht von Friederike Mayröcker, dass man als Liebeserklärung an Ernst Jandl lesen darf und das zu den Liebsten der Autorin gehört. Wie ich dich nenne, wenn ich an dich denke und du nicht da bist. Meine Walderdbeere, meine Zuckerechse, meine Trosttüte, mein Seidenspinner, mein Sorgenschreck, meine Aurelia, meine Schotterblume, mein Schlummerkind, mein Morgenhand, mein Vielvergesser, mein Fensterkreuz, mein Mondverstecker, mein Silberstab, mein Abendschein, mein Sonnenfaden, mein Rüsselhase, mein Hirschkopf, meine Hasenpfote, mein Treppenfrosch, mein Lichterkranz, mein Frühlingsdieb, mein Zittergaul, meine Silberschnecke, mein Tintenfass, mein Besenfuchs, mein Bäumefäller, mein Sturmausreißer, mein Bärenheger, mein Zähnezeiger, mein Pferdeohr, mein Praterbaum, mein Ringelhorn, meine Affentasche, meine Winterwende, meine Artischocke, meine Mitternacht, mein Rückwärtszähler, da capo. Auch hier geht es um Namen und Epitheta, doch der Adressat ist weder Gottheit, Heiliger, Herrscher noch die Freiheit, sondern ein geliebter Mensch. Wir bewegen uns inhaltlich in einem profanen Kontext, der Raum für Fantasie und Witz schafft. Der Geliebte wird mit komisch-zärtlichen Kosenamen bedacht, viele davon sind Neologismen, wobei für deren Bildung oft Tiere beigezogen werden, Zuckerechse, Treppenfrosch, Besenfuchs, Affentasche und so weiter. Trotz seiner heiter-neckischen Note knüpft das Gedicht formal an kirchliche Litaneien an. Der religiöse Litaneienton schwingt hörbar mit, wird aber säkular verfremdet. Verfremdung kann auf vielerlei Weise erfolgen. Ich denke an Velimir Chlebnikov, den exzentrischsten aller russischen Avantgardisten, der die Welt mit seiner aus der sogenannten Wurzelflexion gewonnenen neologistischen Sternensprache neu buchstabieren wollte und der an archaischen Kulten und Anrufungen seine schamanische Freude hatte. Eines seiner Gedichte heißt denn auch Anruf. Anruf trüger Rätsel, Anruf trügenden Kummers, Anruf trugnichten Schlummers, Anruf wiegenden Wolknichts, Anruf biegsamen Röhrichts, Anruf wässerner Rätsel, Anruf. Ein Invokationsgedicht, in dem das Wort Anruf gleich 8-mal anaphorisch wiederholt wird, was nicht nur keinen Zweifel an seiner Absicht aufkommen lässt, sondern diese geradezu ausstellt. Nur wer oder was wird hier angerufen? Erstaunlicherweise keine Gottheit, nicht einmal ein Mensch, sondern Rätsel, Kummer, Schlummer, Wolknichts und Röhricht, lauter Unfassliches, das sich trügerisch entzieht. Dadurch vollzieht das Gedicht eine Wolte ins Subversive, dekonstruiert den Anrufungsmodus und das Genre selbst. In einem kleinen Preislied ringt sich Chlebnikov dann doch zu konkreteren Adressaten durch, wobei es auch hier nicht an Verfremdung fehlt. Dir singen wir, Gebärer, Dir singen wir Geweser, dir singen wir Erfreuer, dir singen wir Zauberer, dir singen wir Borstengras, dir singen wir Regierer, dir singen wir Magier. Was haben wir unter Geweser zu verstehen? Und wie kommt das Borstengras in eine Reihe mit Zauberern und Regierern? Ein Riss geht durch das Pathos des Lobgesangs, Hierarchien geraten ins Trudeln, nur die Eingangsformel »Dir singen wir« hält den Anschein aufrecht. Als Wladimir Majakowski Jahre später Lenin besang und Wortführer des sozialistischen Realismus nach ihm Stalin verherrlichten, war Chlebnikow bereits tot. Er hätte sich so oder so geweigert. Chlebnikow lebte von 1885 bis 1922. Poetische Listen, ich komme nun zur Liste, haben mit litaneienhaften Anrufungen den Aufzählungscharakter gemein. Doch ihre Funktion ist eine andere. Listen stellen den Versuch dar, die Welt oder einen Ausschnitt davon zu buchstabieren, gleichsam kompakte Schöpfungsmodelle zu erstellen. Oder sie verstehen sich als Inventare, Resümees und Erinnerungsspeicher. Ihre Wirkung beruht darauf, dass sie rigorose Form, additive Aufzählung, klanglich-rhythmisches Wiederholungspattern, mit heterogenen Inhalten verbinden. Ordnung und Unordnung gehen hier eine aparte Synthese ein. In ihrem Langgedicht »Alphabet« von 1981 hat die dänische Lyrikerin Inger Christensen die Möglichkeiten der Liste kunstvoll erprobt und ausgereizt. In alphabetischer Reihenfolge und den Gesetzen der mathematischen Fibonacci-Reihe folgend, bei der sich jede Folgezahl aus den zusammengezählten vorhergehenden Zahlen ergibt, entwirft sie eine einzigartige Schöpfungsgeschichte, die das Nebeneinander von Taube und Tod, Brombeere und Brom, Einsamkeit und Eiderente nicht scheut. Gerade die Ordnung des Alphabets begünstigt solche Heterogenität, was für überraschende Effekte sorgt. Hinzu kommt, dass die Progression Gesundheit. Hinzu kommt, dass die Progression der Fibonacci-Reihe zu einem raschen Anwachsen der Begriffe und Verszeilen führt. Wie ein Fächer öffnet sich das Gedicht, bezieht immer mehr Welt ein. Die enumerierende Bestandesaufnahme begnügt sich nicht mehr mit der bloßen Nennung von Begriffen, sondern ergänzt diese durch Attribute, Kommentare und vorsichtige Bewertungen, bis die Zahlen explodieren und Christensen das Experiment beim Buchstaben N abbricht, womit implizit angedeutet wird, dass Totalität nicht zu haben ist. Unverwechselbar ist der Sound des Gedichts, bestehend aus dem Ostinato, der ständig wiederholten Formel »gibt es« und der geduldig aufgezählten, alliterierenden und assonierenden Wörter. In der deutschen Übersetzung von Hans Krössel, die dem alphabetischen Prinzip aus naheliegenden Gründen nur sehr eingeschränkt folgen kann, klingt das so. 1. Die Aprikosenbäume gibt es. Die Aprikosenbäume gibt es. 2. Die Farne gibt es und Brombeeren, Brombeeren und Brom gibt es und den Wasserstoff. 3. Die Zikaden gibt es, Wegwarte, Chrom und Zitronenbäume gibt es, die Zikaden gibt es, die Zikaden, Zeder, Zypresse, Cerebellum. 4. Die Tauben gibt es, die Träumer, die Puppen, die Töter gibt es, die Tauben, die Tauben, Dunst, Dioxin und die Tage gibt es, die Tage, den Tod. Und die Gedichte gibt es, die Gedichte, die Tage, den Tod. 5. Den Herbst gibt es, den Nachgeschmack und das Nachdenken gibt es und das In-sich-Gehen gibt es. Die Engel, die Witwen und den Elch gibt es. Die Einzelheiten gibt es, die Erinnerung, das Licht der Erinnerung und das Nachleuchten gibt es. Die Eiche und die Ulme gibt es und den Wacholderbusch, die Gleichheit, die Einsamkeit gibt es und die Eiderente und die Spinne gibt es und den Essig gibt es und die Nachwelt, die Nachwelt. Faszinierend, wie Christensen in magisch beschwörendem Duktus Dinge nebeneinander stellt, die sich schmerzlich reiben und so gut wie nichts miteinander zu tun haben. Doch in dieser absurden Juxtaposition des Unverträglichen spiegelt sich nicht nur der Gestaltungswille der Autorin, sondern der Zustand der Welt. Christensen will weder beschönigen noch harmonisieren. Mit Insistenz setzt sie ihr Lieblingswort und auch dort ein, wo es Konträres verbindet. Denn die alphabetische Beschwörung gilt einer unvollkommenen, von Spannungen geprägten Schöpfung. Wenn Christensens Alphabet dennoch ein gewisses Pathos ausstrahlt, dann wegen seines weiten Atems und seiner enzyklopädischen Geste, die vom Kleinen bis zum kosmisch Großen, vom Konkreten bis zum Abstrakten ausgreift und passagenweise auch das eigene Ich einbezieht. Mit Heinrich Detering darf man Alphabet als eines der großen Weltgedichte der Moderne bezeichnen, weil es vor allem eines ist, eine Parallelschöpfung als klangvolles Sprachkunstwerk. Der serbisch-ungarisch-jüdische Schriftsteller Danilo Kiš, 1935 bis 1989, schätzte die Aufzählung vor allem als Verfahren bündiger Verknappung. Sie diente ihm in seinen Romanen als Inventar, Memento und Epitaph. In seinem frühen von der Serie Abladeplätze des serbischen surrealistischen Malers Leonid Šeika inspirierten Gedicht Der Müllhaufen von 1966 erscheint die Liste als antipathetischer Versuch, Welt zu rekonstruieren. Wobei das Sammelsurium wertloser, weggeworfener Gegenstände demiurgische und systematische Logik unterläuft. Mit einer sichtlichen Freude am Nicht-Zusammenpassenden, wie sie der Sinologe François Julien bei den Listen der altchinesischen und altjapanischen Literatur, allen voran im berühmten Kopfkissenbuch der Sei Shonagon ausmacht, entwirft Kiš seinen beispielhaften Müllhaufen, wobei er mit der Ironie des Modernisten romantische Topoi und die Ästhetik des Schönen dekonstruiert. Im Mikrokosmos des Müllhaufens dominiert das hässlich Schockierende, grotesk Verfremdete, dem Prozess der Zersetzung Unterworfene. Dadurch wird er zum Gleichnis für eine verfehlte Schöpfung, in der Leben und Dingwelt vergehen und sich auflösen. Zitat: Menschliche und tierische Abfälle, Fingernägel, Haare, Frauenhaare, die geknistert haben unter der elektrischen Berührung des Kammes, Glimmer von Hornhaut, abgeschnitten mit der Rasierklinge, finstere Flechten von Wunden, Haare von Beinen, aus der Nase, aus den Ohren, duftiges Moos der Achselhöhlen von Frauen, Schädel von Fischen, ausgebreitete Fächer von Schwänzen, Doppelkämme der Fischgerippe, abgebrühte Hühnerköpfe, Apfelkrebse, zerbissene Zigarettenspitzen aus Kirschholz, aus Kautschuk, aus Bernstein, die schwarze Fahne eines Regenschirms, Servietten mit der Totenmaske eines Lippenabdrucks, Seidenkrawatten wie aus dem Wasser ragende Stängel von Wasserpflanzen. Gedichte wie auch dieses, Briefumschläge mit ausgetretenen violetten Innereien, Marken, blaue, gelbe, blaue, grüne, Marken gestempelt wie Vieh, Marken, auf denen Blumen blühen und Löwen reißen, Liebesbriefe, aus denen der Regen eine Tragödie macht, Holunderdolden, die majestätisch zerfallen wie eine herausoperierte Raucherlunge, Rosen gefesselt mit Draht wie Verbrecher, Rosen mit Gelenken wie Paarhufer, Rosen, derentwegen ich um 3.30 Uhr in der Nacht aufgewacht bin, um sie bis morgen nicht zu vergessen. Das lange Listengedicht, ich habe hier nur einen kleinen Auszug vorgelesen, das lange Listengedicht, in dem die aufgezählten Begriffe durch Attribute oder Nebensätze näher charakterisiert werden, ist metaphernreich und montiert da und dort auch Zitate ein. Von krudem Realismus kann keine Rede sein, vielmehr folgt Kisch der Devise, wonach die Desintegration der Welt durch die Aufzählung der Dinge nach einer Logik zu bewahren sei, Zitat, die diese Desintegration klar und eindeutig durch die Zufälligkeit der Auswahl und Anordnung zeigt. Die Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf dem Operationstisch ist bereits ein demiurgischer Akt. Zitat Ende. Im nämlichen poetologischen Text »Bücher sind trotz allem nützlich« fährt Kisch fort. Der moderne Schriftsteller glaubt nicht an die 7 Schöpfungstage, an Gottes Katalog, an die Reihenfolge der Dinge und Erscheinungen. Die Welt ist ein Chaos. Ich selbst würde am liebsten ein Buch über den Flohmarkt oder über den Müll schreiben. Das sind Orte, wo die Dinglichkeit wieder zum Magma wie vor der Schöpfung wird. Ein Buch über den Müll hat Kisch nie geschrieben, doch eine Romantrilogie über seine Kindheit, seinen in Auschwitz ermordeten Vater und den Untergang des mitteleuropäischen Judentums, einen Roman über Revolutionäre, die in Stalins Gulag umkamen, und den Erzählungsband »Enzyklopädie der Toten«. Überall finden sich Kataloge, Inventare, Listen von Menschen, die sich wie Grabinschriften lesen, und Kataloge von Gegenständen, die als groteske Reliquie Reliquiarum dem Vergehen preisgegeben sind. Kisch setzt seine knappen, mitunter auch barock instrumentierten Listen als Mementos ein, um gegen das Vergessen zu mobilisieren. Im Extremfall belässt er es bei der bloßen Nennung von Namen, wie am Ende des Romans »Die Dachkammer«, wo 29 Hausbewohner aufgezählt werden, die alle auf die Gnade warteten, in eine Form gebracht zu werden. Radev Katharina Hausmeisterin, geboren 1899, Flaker Anton Maschinenschlosser 1907, Flaker Maria Hausfrau 1911, Flaker Maria Studentin 1932, Flaker Ivan Schüler 1939, Katic Stefan Fahrdienstleiter 1910 und so weiter. Form beschränkt sich hier auf die Wiedergabe von Name, Beruf und Geburtsdatum der Mieter. Doch wird sie nicht von ungefähr mit Gnade zusammengebracht. Bei Heimrat Becker in der Nachschrift 1 fehlen sogar die Geburtsdaten. Es heißt schlicht: der Weber Franz Hedjai, der Kirschner Hermann Modovan, der Kaufmann Bernhard Herskovitsch, der Schneider Soltan Fleischmann, der Maler Dennis Müller, der Kaufmann Ivan Warschani, der Kaufmann Georg Pinter, der Prokurist Hugo Weil, der Kaufmann Aladar Fleischmann, der Landwirt Johann Farkasch, der Angestellte Eduard Donat, der Agent Ignaz Isaac Seidenfeld. Man ahnt, dass es sich um eine Liste von Holocaust-Opfern handelt. Trotz weniger Informationen wird Identität wiederhergestellt und Gedenken gestiftet, auch wenn die Lebensgeschichten der Personen und ihr grausames Ende ausgespart bleiben. ob diese Nachschrift, die in äußerster, fast legalistisch anmutender Reduktion Spuren festhält, der Lyrik zugerechnet werden kann, ist eine andere Frage. Hier zählt wohl in erster Linie die Intention und die Konsequenz der Durchführung. Listen fungieren eher selten als Epitaphe und Erinnerungsspeicher, dagegen oft als Inventare und Kataloge, wobei ihr Zweck variiert. Günter Eich zählt in seinem vermutlich während des Zweiten Weltkriegs entstandenen Gedicht Inventur persönliche Gegenstände auf, die zum Lebensnotwendigen gehören, sodass ihre Nennung eine Art Selbstvergewisserung und Überlebensgarantie in schwieriger Zeit gleichkommt. Dies ist meine Mütze, dies ist mein Mantel, hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen. Konservenbüchse, mein Teller, mein Becher, ich habe in das Weißblech den Namen geritzt. Im Brotbeutel sind ein paar wollene Socken und einiges, was ich niemand verrate. Die letzte Strophe lautet: Dies ist mein Notizbuch, dies meine Zeltbahn, dies ist mein Handtuch, dies ist mein Zwirn. Das siebenstrophige Gedicht lässt sich nicht durchgängig als Liste bezeichnen. Syntaktische Parallelismen werden durchbrochen auf Kosten eines regelmäßigen Rhythmus und Klangmusters. Anders verhält es sich bei Ernst Jandl, der in seinem gemischter Satz betitelten Gedicht streng anaphorisch vorgeht, wobei er eine Inventur ex negativo erstellt. Was aufgelistet wird, ist nämlich die Vielfalt von nichts, wie es Encotten formuliert hat. Alles, was sein könnte, sowie dessen Gegenteil, sind nicht existent, sodass die Liste sich selber ad absurdum führt. Keine Jahreszeit, kein Jahr, keine Zeit, keine Hitze, keine Wärme, keine Kühle, keine Kälte, kein Frost. Keine Nässe, keine Feuchtigkeit, keine Trockenheit, kein Licht, keine Dunkelheit, kein Getöse, kein Lärm, kein Geräusch, kein Ton, keine Stille. Was denn nun aber ist, spart das klanglich und rhetorisch durchkomponierte Listengedicht aus. Listig unterstellt es, real ist einzig das Gedicht. Mit Aufzählungen, Listen und seriellen Reihen lassen sich viele Spiele treiben. Der amerikanische Abstract Poet Robert Lax, 1915 bis 2000, dessen Gedichte stark an die konkrete Poesie erinnern, hat in seiner Shorter History of Western Civilization Namen von Völkerschaften und Religionsgemeinschaften aufgelistet und zu Soundpatterns geformt, um in humorvoll typologisierender Abbreviatur eine Geschichte der westlichen Zivilisation zu liefern. Egyptians, Babylonians, Persians. Egyptians, Babylonians, Persians. Jews and Greeks. Jews and Greeks. Egyptians, Babylonians, Persians. Egyptians, Babylonians, Persians. Egyptians, Babylonians, Persians. Jews and Greeks. Jews and Greeks. Christians, Christians, Christians. Christians, Christians, Christians. Christians, Christians, Christians. Rah, rah, rah. Das Gedicht mit seinen Wiederholungen und Loops kann auch als Lautgedicht gelesen werden, in dem der Klang über den Sinn dominiert. Immerhin erscheint die Arithmetik der Nennungen einigermaßen plausibel. Griechen und Juden werden viermal, Ägypter, Babylonier und Perser fünfmal, die Christen aber neunmal genannt, da sie in der westlichen Zivilisation zur bedeutendsten Religionsgruppe avancierten. Überraschend mutet der Schluss des Gedichts an, ein dreimaliges Rah, wie es in englischsprachigen Comics oft als Schrei eines Ungeheuers oder Schurken fungiert. Hier wirkt das lautmalerisch an das Krächzen eines Raben erinnernde Rah unheimlich apokalyptisch. Doch fällt es schwer, das reduktionistische Spiel, das Lex mit der westlichen Zivilisationsgeschichte treibt, eindeutig zu interpretieren. Leicht macht es einem auch Nora Gomringer mit ihrem Gedicht Arche Telos nicht. Denn ihre auf den ersten Blick biblisch anmutende Arche transportiert eine seltsame Fracht und wird dieser nicht zum Überleben verhelfen, vielmehr steuert sie aufgrund mehrerer düsterer Verweise aufs Ende Telos zu. Ausrottung markiert bei Gomringer die Zivilisationsgeschichte. Kein gnädiger Gott trennt die Auserwählten von den Schurken, sie sitzen im gleichen Boot, zum Untergang verdammt. Und so tut diese dissonante Liste von Tieren, Menschen, Verfolgten und Verfolgern, Koffern und Schatten weh. Liebe Nora, sie sitzt hier im Saal, sie könnte es viel besser vorlesen als ich. Ich versuche mein Bestes. Zwei Giraffen, zwei Zebras, zwei Grizzlies, zwei Mädchen, eines blond, eines brünett, zwei Tölpel, blaufüßig aus Madagaskar, zwei Schafe, zwei Shetland-Ponys, zwei Schwestern, zwei Dromedare, zwei Kamele, zwei Eisbären, zwei Hände von Vieren, die sich halten, in Angst umschauend, zwei Borkenkäfer, zwei Tausendfüßler, zwei Ohrenzwicker, zwei, die sich auf einmal zwei Füßen von Vieren halten, auf zweimal zwei Füßen von Vieren halten, zwei Gorillas, zwei Nilpferde, zwei Kakadus, zwei, die der Marsch trieb und die Wachen und das Gebrüll, zwei Faultiere, zwei Lemuren, zwei Gämsen, zwei, die nur ahnen können, wie alles wird, zwei Gänse, zwei Tauben, zwei Schafe, zwei Rinder, zwei Koffer, gefüllt von vier Händen von zwei Müttern, zwei Enten, zwei Heuschrecken, zwei Tiger, zwei, die noch meinen, man könnte erklären, zwei Pandas, zwei Mambas, zwei Nattern, zwei, denen die Leute Kartoffeln hinwerfen, trotz Androhung von Strafe, zwei Wanzen, zwei Mücken, zwei, die im Wald Schüsse hören, zwei Kaninchen, zwei Araber, zwei Schäferhunde, zwei, die einen Wald betreten, betreten nach Hunderten, zwei Gruben, zwei, die sich trennen, denn hier endet es, zwei Schatten, immer zwei. Ein unheimliches, unheimlich starkes Gedicht, das zeigt, was mit der strengen Listenform in letzter Konsequenz möglich ist. Wobei die Zahl zwei, die schon in der Bibel vorgegeben ist, um bei Menschen und Tieren Paare zu bilden, hier zum eisernen Leitmotiv wird, das sich absurderweise auch auf Koffergruben und Schatten bezieht. Zwischen Komik und Schrecken besteht nur ein haarfeiner Unterschied. Nora Gomringer hat in ihrem mittlerweile umfangreichen Werk die Serialität der Liste mannigfach ausgelotet. Ich erwähne nur noch die Gedichte Fortsetzung und Sucht. Denn keine Form eignet sich besser für inhaltliche Verknappung und rhythmische Prägnanz. An beidem ist der Essentialistin und eminenten Vortragskünstlerin Gomringer sehr gelegen. Aus Kontrastgründen komme ich nun zu einem Gedicht, das nicht als Ganzes, doch zu Teilen eine Aufzählung mit litaneihaftem Ton gleicht. Joseph Brodskys große Elegie an John Donne von 1963. Im Gesamtwerk des russischen Nobelpreisträgers ist sie ziemlich einmalig, sowohl was ihre Länge auch als was ihren Charakter betrifft. Über mehrere Seiten handelt sie nur vom Schlaf. Vom Schlaf des englischen Metaphysical Poet John Donne, seiner Umgebung und der ganzen restlichen Welt. Es schlafen Gegenstände, Bäume und Vögel, der Schnee, der Himmel, die Engel. Ja, selbst Gott schläft, die Sprache und das Unglück. Unter der demokratischen Decke des Schlafs überwintert die Schöpfung, eine zeitlos friedliche Naturmord im Idealzustand stummer Egalität. Doch lässt es Brodsky nicht bei diesem leidenschaftslosen Stillleben bewenden. Auf den monotonen Singsang der Reihung folgt ein dramatisches Wechselspiel von Stimmen. Aus dem Chor erhebt sich John Donnes Seele. Die Lebenszeit ist um, Schlaf und Tod fallen in eins. Hier interessiert mich, wie Brodsky den Schlaf der Welt suggeriert, wie er durch das additive Prinzip der Aufzählung und durch Wiederholungsmuster Bilder schafft und einen magischen Sound generiert. Keinen Christensen-Sound, sondern einen eigenen, unverwechselbaren. Die in sechshebigen Jamben komponierte, kreuzweise gereimte Elegie beginnt so. John Donne ist eingeschlafen, alles schläft. Gemächer, Betten, Wände, Bilder schlafen, Tisch, Teppich, Schlösser schlafen, Tür, Buffett, Gardinen, Riegel, Kerzen, Mantelhaken. Nichts, das nicht schliefe, Schlüssel, Flasche, Uhr, Brot, Messer, Porzellan, kristallene Schalen, Glas, Nachtlicht, Linnen, Wäscheschrank, der Flur, die Treppenstufen, Türen, Nacht in allem. Nacht überall, in Ecken, Augen, Rock, im Schreibtischfach, in Rechnungen, Papieren, in Predigt, Kohlezange, Kohleholz, im schwelenden Kamin, in allen Dingen. Es schläft das Metzgerbeil, die Krämerwaage, es schlafen Haus und Hof und Kettenhund, die Katzen schlafen, ihre Ohren ragen, Mäuse und Menschen schlafen, London schläft. Nur ein paar Zeilen auf Russisch. John Donne уснул, уснуло все вокруг, уснули стены, пол, постель, картины, уснули стол, ковры, засовы, крюк, весь гардероб, буфет, свеча, гардины. Уснуло все, бутыль, стакан, тазы, хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда, ночник, белье, шкафы, стекло, часы. Stupenki, Lesnitz, Dveri, Notch, повсюду. Man hört einfach Russisch das Metrum und die Reime besser. Brodsky ist ein genialer Reimer gewesen. Ich unterbreche hier, um einen genaueren Blick auf die Liste des Gesagten zu werfen. Auch Brodsky findet seinen Gefallen daran, nicht nur kohärente Reihungen zu schaffen, sondern Gegenstände, Menschen, Tiere und Abstrakter zu vermischen, das heißt heterogene Kategorien ins Spiel zu bringen. Diese Tendenz nimmt im Zuge der Aufzählung noch zu. Es schlafen Vögel, Tiere, Steine, Bäume, aber auch Hölle und Paradies. Der Teufel schnarcht in seinem Panzerhemd, die Cherubime schlafen Mann an Mann, es schlafen Reiter, Engel, Sakristan, selbst Bilder und Reime schlafen. Dann heißt es, Zitat, die Zeile schläft, der Jambus wölbt sich hoch, links, rechts, wie Wächter schlafen die Trochäen, in ihnen schläft das Bild des Lethestroms. Dahinter schläft noch dies, des Dichters Lorbeer. Das Unglück schläft, der Schmerz, die Not, das Leid, die Laster schlafen, Gut und Böse schlummern, auch die Propheten schlafen. Die Rede mit der vielen Wahrheit schläft, die Perioden klirren leis im Schlafe, die Heiligen schlafen, die Dämonen, Gott, des Teufels Diener, Gottes Freunde, Kinder. Die evokative Aufzählung hat einen spürbar elegischen Charakter, auch wenn da und dort Schalk durchdrückt. Zwar erweist Brodsky John Donne und dessen Zeit Referenz, doch tut er es aus der Warte seiner eigenen Epoche und säkularen Weltsicht, weshalb die schlafenden Teufel, Cherubime und so weiter eher pittoresk wirken. Nicht aber die Laster, die Rede mit der vielen Wahrheit und die im Schlafe klirrenden Perioden. Das geht unter die Haut, ebenso wie der Sound dieser Schlafbeschwörung, die durch Metrum und Reim etwas zusätzlich Getragenes bekommt. 35 Jahre später antwortete Armin Sensor auf Brozzis grandiose Schlaflitanei mit dem Langgedicht »Großes Erwachen«. Von Zauber ist nicht viel zu spüren, von Pastiche und Epigonentum umso mehr. Zur Illustration ein paar Zeilen. »Ich erwache, alles ringsum erwacht, Decke, Wand, Türe, Vorhänge, Tische, der Boden, Stühle erwachen, Wimpern, Haare, Arme, der Nacken, Rücken, Bauch, Hüfte, Schenkel, Waden, Gelenke, Knöchel, Zehen, Nägel, Finger erwachen.« Doch Sensor will über die Belange des Ichs hinaus. Im Verlauf seines langen Gedichts nimmt er die ganze Welt ins Visier, von Prag bis Peking, von Sokrates bis Kant, von den Eizellen bis zur Radioaktivität, von Babel bis John Donne. Aufgewacht sind auch Laute, Babel und Sprachen, Gesang und Lieder, Madrigale, Sonette, die Oper, Verse, alles erwacht unverhofft gerade jetzt. Strophen erwachen, der Versuch, der Roman erwachen und Entwürfe, allesamt aufgewacht in Bibliotheken, im Hörer, Leser, Verleger, im Autor, in Gedanken, auf dem Papier, in Tinte, Stein, auf kleiner, runder Scheibe sind erwacht die große Elegie für John Donne, gezählte Tage, der Brief an Lord Byron, der Divan, Spaziergang, die Bukolik, Epoden und alle Vaginen und Hoden. Während bei Brozki jedes neu aufgezählte reizvoll und subtil überraschend wirkt, herrscht bei Sensor Beliebigkeit. Der Gestus ist zu groß, alles muss hinein ins Gedicht, selbst Rassismus, Panzer und Kanonen, Abgase, Steuern und Tankstellen. Hinzu kommt, dass sich das Erwachen für eine litaneienhaft beschwörende Aufzählung womöglich weniger eignet als der Schlaf und Sensor Klanglichkeit einer diffusen Message opfert. Die letzte Zeile seines Gedichts lautet: »Ewig erwacht alles, denn es ist der jüngste Tag.« Listen und Litaneien eignen sich kaum als Instrumente philosophischen Raisonnements. Sie sind erhellend und suggestiv durch ihre spezifische Zusammenstellung und Lautgestalt. Aus letzteren resultiert ihr poetischer Mehrwert. Thomas Kunst, ein Meister des zeitgenössischen Sonetts, beherrscht auch die aufzählende Form, die er mit Loops versieht, was für zusätzliche Musikalität sorgt. In seinem Gedicht »Aber immer abends die Butter rausstellen«, Bibikova, das er zusammen mit weiteren Gedichten in seinen Roman »Freie Folge« integriert hat, sind es Verben im Infinitiv, die den Raster und zugleich Motor des Textes bilden. Zumal es sich um Aufforderungen oder Handlungsanweisungen einer unbekannten Sprechinstanz handelt. Diese Anweisungen sind oft seltsam, ja bizarr, zeichnen aber nach und nach die Konturen der angeredeten Person, einer Fremden namens Bibikova. So liest man mit gespannter Neugier, aber auch, weil der rhythmische Sound wunderbar trägt. Zitat: »Aber immer abends die Butter rausstellen, Bibikova, in deinem ersten Jahr in der Fremde atmen und lauschen, aus dem Flur abstreichen, Landesunterricht nehmen, sich den Pausenbroten unterordnen, den Sulzen auf den Lichtungen nachweinen, die baltischen Ritterschaften nicht unterschätzen, Wehrhaftigkeit und Grundbesitz bewundern, Demut zeigen, Schönheit mit Textilien zunichte machen, Hausanzüge meiden, verschlossene Schubladen hinnehmen, den Teppichen zur Verfügung stehen, die Haarspangen der Kinder betreuen, Stillschweigen bereiten, das Mitsingen im Kopf unterlassen, die Wildschweine in der Heimat für fast doppelt so schwer halten, Wagner bevorzugen, nach 22 Uhr im Zimmer bleiben, an den Clubjacken des Hausherrn Geschmack finden, auf Unstimmigkeiten im Zwinger achten, die Sonntage ehren, der Landjugend den Körpereinsatz ankreiden, das Töten, das Reinigen, das Singen, den Briefmarken die Anfahrtswege nachsehen, die Zuckerfabrik mit einem Atelier verwechseln, an den Gott der Ereignislosigkeit glauben, Überläufer verstehen, Unterlegenheit entbehren, Anträge auf Vernachlässigung abheften, die national befreiten Zonen befreien, Ameisen inhaftieren, Fluchtbretter verteilen, Europa vergessen, die letzten Telefonzellen in Atem halten, den geöffneten Motorhauben vertrauen, den freien Plätzen in Vorpommern die mittlere Reife absprechen, die Fladenbrote mit Zeltstangen stützen, der Diskothek Kalypso nachtrauern. Die Anweisungen werden zunehmend ungewöhnlicher, scheuen weder Paradox noch Absurdität, so wenn es heißt, Berührungsgesten von der Seite bemuttern, Korridore mit Bindfäden behelligen, das Begreifen in eine Einschlaftechnik ummünzen, das Verrücktsein zu noch mehr Verwegenheit anstacheln. Das Gedicht endet mit den Zeilen: Die Wälder mit einem Waffenschrank auf Abstand halten, der Frau und den Kindern genügen, dem Norden abschwören, alle Zuführstraßen besetzen, nach 22 Uhr im Zimmer bleiben, die Butter rausstellen abends in hohen Dresen, die Briefmarken aufrichten, den Schwänen danken, die Butter rausstellen. Der vordergründig banale Satz, die Butter rausstellen, der im Loop wieder auftaucht, steht für die gesamte Musikalität des Gedichts. Thomas Kunst ist nicht von ungefähr auch Musiker. Wobei die sonore Liste der Handlungsanweisungen, nimmt man sie semantisch unter die Lupe, größtenteils verstörend ist. Der Autor setzt also erkennbar auf Reibung zwischen Sound und Sinn, zwischen grammatisch-formaler Regelmäßigkeit und proklamiertem Regelverstoß. So einlullend sanft der Rhythmus erscheinen mag, das Gedicht sprüht Funken, ist widerborstig und fremd. Fremd wie Bibikova, die ihr Glück mutmaßlich als Haushaltshilfe, Reinigungsfrau, Kraft, Kinderfrau oder so ähnlich versucht. Ich werfe mal schnell einen Blick auf die Uhr, ob ich kürzen muss. Mögen Sie noch ein paar Minuten? Können Sie es noch aushalten? Ja? Dann schaue ich, ob ich... Wo Reibung fehlt und Listen sich auf das enge Segment von Alltag und erster Person beschränken, gleichen sie Zustandsprotokollen. Vor Fadheit schützt sie allenfalls ein variierendes Element. Lukas Zepek hat in seinem Prosagedicht Schuhe Repetition mit Variation verbunden. Heute trage ich Tennisschuhe und mache einen Punkt. Heute trage ich Turnschuhe und messe meinen Puls. Heute trage ich Pumps und Strumpfhosen wie du. Heute trage ich Stöckelschuhe und kippe um. Heute trage ich Lackschuhe und rutsche aus. Heute trage ich Crocs und wechsle je nach Stimmung die Farbe 16 Mal. Heute trage ich Mokassins und hebe die Hände über den Kopf. Heute trage ich Westernstiefel und lege die Füße auf den Tisch. Heute trage ich Militärstiefel und bereite das Gulasch zu Rind, Fisch, Kartoffeln, Bohnen und Schwammerln. Heute trage ich Damenstiefel und du leckst sie ab. Heute trage ich Reitstiefel und du schlägst mich windelweich. Heute trage ich Winterstiefel und versinke vor Scham. Heute trage ich Sandalen und sonst nichts. So geht es weiter, bis mit den Hausschuhen das vorläufige Finale erreicht ist. Das Gedicht balanciert merkwürdig vage zwischen Ernst und Komik, ohne sich für das eine oder andere entscheiden zu können. Kleine Überraschungseffekte halten jeweils die Undsätze bereit, die in meist unerwartete Richtungen ausscheren. Viel Welt aber wird nicht eingefangen und die Übung bricht ziemlich abrupt ab. In Margret Kreidels Selbstbild ergibt die Liste, wie im Titel angekündigt, ein Selbstporträt, doch hat dieses Witz und poetischen Charme. Mein Vater ist gestorben, ich trage sein Gesicht weiter, weicher, dunkler, freier, grüner, salziger, nackter, strenger, trauriger, fremder, kälter, wacher, jünger. Einfache Erklärung, je älter ich werde, desto ähnlicher sehe ich meinem Vater. Das Gedicht entstammt dem Band Einfache Erklärung, Alphabet der Träume und folgt keiner herkömmlichen Logik. Disparat bis widersprüchlich ist denn auch die Liste der Adjektive im Komparativ, die den gelinden Unterschied zwischen dem Gesicht der Autorin und dem ihres Vaters auszudrücken versucht. Doch das scheinbar Unzusammenpassende assoniert und mündet in eine einleuchtende Erklärung. So vermag das kurze, klangvolle Gebilde zu überzeugen. Es gibt keine verbindlichen Rezepte für gelungene Litaneien, Listen, Aufzählungen, Inventare, Kataloge. Oft entscheiden Intention und Kontext über Sinn oder Unsinn, beispielsweise einer Namenliste. Diese kann Epitaph sein oder experimentelle Etüde, bedeutungsschwer oder spielerisch leicht. Die Machart allein verrät es nicht in jedem Fall, in anderen Fällen aber sehr wohl. Und hier zeigt es sich, dass es auf eine Verbindung von Ordnung und Unordnung, Regelmäßigkeit und Abweichung, Repetitivität und Varietät ankommt. Man könnte auch sagen, von Muster und Musterstörung, Serialität und Improvisation, Strengheit und Fantasie, sowie auf eine gewisse Gegenläufigkeit von Semantik und Sound. Da die Liste per se nicht erzählt oder höchstens indirekt, im Aufzählen aber doch auf Welthaltigkeit abzielt, entkommt sie der Monotonie nur durch Mechanismen der Reibung und Verfremdung, indem sie die regelmäßige Wiederholung syntaktischer Strukturen, bestimmter Wortarten, Wortgruppen oder Einzelwörter durchbricht oder heteroklitisch ergänzt. Nicht unter Monotonie zu subsumieren ist der litaneienhafte Ton. Hier werden Klangwiederholung und Rhythmus bewusst in den Dienst einer appellativen Beschwörung gestellt, wobei Pathos zugelassen oder konterkariert werden kann, das entscheidet jeweils die Semantik. Listen und Litaneien sind in der Lyrik beliebt und vielfältig. Sie lassen sich für inhaltliche, rhetorische und klangmalerische Zwecke verwenden. Ich habe mich auf eine kleine Auswahl beschränkt, immer mit Blick darauf, wo der poetische Mehrwert dieses oder jenes Gedichts liegt. Zum Abschluss möchte ich auf den kühnen russischen Avantgardisten Velimir Chlebnikov zurückkommen. Der Text, um den es geht, heißt Tiergarten, 1910 geschrieben. Er hat den Tonfall einer Hymne, wobei nach der Anrufung »O Garten, Garten« in einer langen Liste von mit »wo« beginnenden Nebensätzen die Eigenheiten dieses Tiergartens sowie die Assoziation, die er beim Verfasser auslöst, beschrieben werden. Repetitivität und fantasievolle Vielfalt, syntaktischer Parallelismus und lexikalische Exuberanz finden glücklich zueinander. Zu bemerken bleibt, dass das 53 Mal vorkommende Relativadverb »wo« typografisch abgesetzt ist, sodass der Listencharakter des Gedichts unmittelbar sichtbar wird. O Garten, Garten, wo Eisen gleichsam die Brüder erinnert, dass sie Brüder sind und dem blutigen Geplänkel Einhalt gebietet. wo die Deutschen Bier trinken gehen und die Schönen ihren Körper verkaufen, wo die Adler dasitzen, der Ewigkeit gleich, gekennzeichnet vom heutigen Tag, der noch ohne Abend ist, wo das Kamel, dessen hoher Buckel ohne Reiter ist, das Rätsel des Buddhismus kennt und die Gebärde Chinas verheimlicht, wo der Hirsch nur Schrecken ist, blühend wie ein breiter Stein, wo die Menschen mürrisch und griesgrämig einhergehen und die Deutschen vor Gesundheit strotzen, wo die Fledermäuse kopfunter hängen wie das Herz eines Russen von heute. 1910 geschrieben. Wo die Brust des Falken an die Federwolken vom Gewitter erinnert, wo ein kurzbeiniger Vogel den ganzen Sonnenuntergang hinter sich herschleift mit allen Kohlen seines Brandes, wo wir im Gesicht des Tigers, das von einem weißen Bart gerahmt ist, und in den Augen eines bejahrten Muselmanen den ersten Jünger des Propheten verehren und das Wesen des Islam lesen, wo wir einzusehen beginnen, dass die Religionen verebbende Ströme von Wellen sind, deren Anlauf die Arten waren, und dass es auf der Welt deshalb so viele Tiere gibt, weil sie auf verschiedene Art Gott sehen können, wo die Adler von den hohen Stangen fallen wie die Götzen beim Erdbeben von Tempeln und Hausdächern, wo der Elch durch den Zaun den kurz gehörnten Büffel küsst, wo manchmal herrisch gnädige Frauen sich zeigen mit entblößtem und frechem Hals und aschesilbernem Leib, besetzt mit denselben Entwürfen der Schneiderin, die auch die Sternennächte benäht, wo ich im malaiischen Bären den nördlichen Bruder zu erkennen mich weigere und den versteckten Mongolen aufs Wasser führe, um mich an ihm für Port Arthur zu rächen, wo das dicke, glänzende Walross wie eine müde Schönheit mit dem glitschigen, schwarzen, fächerartigen Fuß wedelt und dann ins Wasser springt, bis es sich wieder aufs Podium gerollt hat, so dass auf seinem fetten, mächtigen Leib der schnurrbärtige Borstenkopf und die glatte Stirn Nietzsches erscheinen, wo sich die Kiefer des weißen, hochbeinigen, schwarzäugigen Lamas und des kurzgehörnten Büffels und anderer Wiederkäuer gleichmäßig von rechts nach links und von links nach rechts bewegen, wie das Leben eines Landes mit Volksvertretung und gewählter Regierung, Wunschparadies so vieler, wo das Nashorn in seinen weißroten Augen die nie verlöschende Wut eines gestürzten Zaren trägt und als einziges von allen Tieren seine Verachtung nicht verbirgt, für den Menschen wie für einen Sklavenaufstand. In ihm steckt Ivan der Schreckliche. Wo die Möwen mit ihren langen Schnabel und ihrem kalten, blauen, gleichsam rund bebrillten Auge das Aussehen internationaler Geschäftsleute haben, wofür wir die Bestätigung in der ihnen angeborenen Kunst finden, im Flug die Brocken aufzufangen, die man den Robben zugeworfen hat. Wo ins goldene Rätsel einer gewissen Vogelart das Feuer jener Kraft gelegt ist, die nur der Zölibat verleiht. Wo in den Tieren die großartigsten Möglichkeiten verkommen, wie das beim Brand von Moskau ins Gebetbuch geschriebene Igor-Lied. Die Liste ist hier nur unvollständig wiedergegeben, zeigt aber auch in diesen Auszügen, die Übersetzung ist von Peter Urban, wie Chlebnikow den Tiergarten mit quasi universalistischem Anspruch zur Welt macht. Seine Kommentare gelten den Besuchern, vor allem aber den Tieren selbst, die er aufgrund von äußeren oder Wesensmerkmalen mit gestürzten Zaren, internationalen Geschäftsleuten oder mit Nietzsche vergleicht, was nicht der Komik entbehrt. Auch Gott und die Religion geraten in den Blick, mehr noch die Geschichte und die Politik, wobei der Autor, wir schreiben das Jahr 1910, aus seiner russisch-patriotischen Haltung keinen Hehl macht. Die Niederlage bei Port Arthur, das 1914 5 an die Japaner fiel, schmerzt ihn ebenso wie der Brand von Moskau 1812 durch Napoleon. Von Rachegefühlen ist die Rede, andererseits von Ehre, Treue und Pflicht, wie sie der stolze Falke verkörpert. Im Spiegel der Tiere erkennt Chlebnikow die schlechten und guten Eigenschaften des Menschen. Der Zoo gerinnt zu einer Enzyklopädie des Lebens, der verworrenen Historie. Inwiefern haben wir es hier mit Poesie zu tun? Zu nennen sind der Anrufungsmodus einer Hymne, der Aufzählungsgestus einer Liste, das Ostinato des Wo und eine Fülle von originell kommentierten Bildern. Es überrascht nicht nur, was Chlebnikow in welcher Reihenfolge auflistet, sondern wie er es tut, mit welchen lexikalischen Mitteln und Vergleichen. Der Hirsch ist bei ihm nur schreckenblühend wie ein breiter Stein. Eine Vogelart gewinnt ihre Feuer aus einer Kraft, die nur der Zölibat verleiht. Und es gibt eine Schneiderin, die auch Sternennächte benäht. Wie aber steht es um die politische Tendenz? Gehört sie, auch wenn emphatisch geäußert, zur Poesie? Und verträgt ein Gedicht so viel Reflexion und deutenden Kommentar? Chlebnikow selbst hat den Text in den Umkreis seiner frühen Prosa gestellt. Am besten jedoch überlassen wir es dieser ungewöhnlichen Hymne, ihren Ort selber zu bestimmen, zwischen poetischer Anrufung und Inventur, mag diese sich auch auf einen Tiergarten beziehen, in politisch rauer Zeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus